Am Telefon ist jetzt Helmut G. Bauer, als Rechtsanwalt auf solche Frequenzfragen spezialisiert. Herr Bauer, Sie vertreten mehrere Nutzer. Sie haben den ersten Umzug der Frequenzen für drahtlose Mikrofone hautnah miterlebt. Auf den ehemaligen Frequenzen senden heute Mobilfunkanbieter. Wissen Sie, warum die finanziellen Entschädigungen nicht vollständig abgerufen wurden?
Nein, das ist ganz einfach. Man hat damals versprochen, dass die kompletten Umstellungskosten erstattet werden. Das haben damals die Länder auch geglaubt, weil die einen großen Teil dieses Geldes beanspruchen für ihre öffentlich geförderten Theater zum Beispiel. Und dann hat der Bund Richtlinien erlassen und die hat er so formuliert, dass kaum jemand anspruchsberechtigt war. Und insoweit ist die Vorhersage, die wir damals auch schon getätigt hatten, eingetreten, dass man eigentlich gar nicht so viel Geld zur Verfügung stellen muss, weil das gar nicht abgerufen werden kann.
Kann man nun den neuen Aussagen glauben?
Nun, Glauben ist etwas für die Kirche. Hier geht es darum, dass der Bund zugesagt hat, dass er die Umstellung finanzieren wird. Und dazu muss er aber eine Richtlinie vorlegen. Und die Länder haben ihre endgültige Entscheidung für die Durchführung der ganzen Auktion davon abhängig gemacht, dass es hier diesmal nicht so passiert wie bei der Versteigerung des 800 Megahertz-Bandes. Und bis zum Ende März muss der Bund eine entsprechende Erstattungsrichtlinie vorlegen.
Unabhängig davon wird der Umzug stattfinden. Das heißt, die heute noch funktionierenden Sender der Mikrofone sind dann wieder wirklich Schrott?
Im großen Teil ja. Was einfach damit zusammenhängt, dass ein Mikrofon nur in einem bestimmten Bereich funktionieren kann und dass man es nicht einfach wie bei einem Radio in einen anderen Frequenzbereich drehen kann. Und dafür müssen dann neue Mikrofone angeschafft werden. Es gibt aber auch Mikrofone, wenn man vorher schon in teuer investiert hat, die man dann umstellen kann. Auf jeden Fall ist damit Geld verbunden.
Aber alle Fernseher, die heute zum Beispiel im Markt sind, sind in absehbarer Zukunft nicht geeignet für den Empfang des terrestrischen Antennenfernsehens.
Das ist richtig. Wenn wir vom Fernsehen sprechen, da ist es so, dass man dann bei dem Fernsehsender entweder ein neues Fernsehgerät kaufen muss, das DVB-T2 fähig ist. Es gibt, glaube ich, die ersten Geräte im Handel, die noch sehr teuer sind. Oder man muss ein Zusatzgerät kaufen, damit man das dann wieder benutzen kann. Das ist deswegen besonders ärgerlich, weil viele der Geräte, die jetzt terrestrisch DVB-T nutzen, ja eingesetzt werden, zum Beispiel im Garten oder sonst wo. Also mobil eingesetzt werden, dann müssen sie zukünftig noch ein Kästchen mitschleppen. Das ist alles nicht so durchdacht.
Aber auch nicht durchdacht ist, dass es Hersteller gibt, die bereits versprechen, dass in den Geräten DVB-T2 eingebaut ist. Aber mit diesen Fernsehern kann man nur in England fernsehen.
Das ist jetzt der nächste Punkt. Es gibt verschiedene Sorten von DVB-T2. Es gibt einmal das normale DVB-T2, was in Großbritannien schon eingesetzt wird. In Deutschland geht man aber gleich einen Schritt weiter, um zukunftsfähiger zu sein und vernutzt dort den Standard HEVC. Das heißt, nur Geräte, die HEVC können in Deutschland, kann man dann auch hier benutzen. Dazu müssen aber die Hersteller auch genau darauf hinweisen, wer also jetzt ganz schnell in ein Geschäft geht und will für die Zukunft vorsorgen, muss ganz, ganz vorsichtig sein, dass er auch das richtige Gerät kauft. Der Handel ist darüber im Moment noch gar nicht informiert. Das ist alles eine Hauruck-Aktion, die hier vom Bund durchgeführt wird. Das hat nichts damit zu tun von dem planmäßigen Übergang damals von der analogen zur digitalen Fernsehverbreitung und Einführung von DVB-T.
Und man muss vorsichtig sein, weil es gibt kritische Bedenkenträger, die meinen, DVB-T2 würde es vielleicht überhaupt nicht geben, weil die Programmanbieter keine Lust haben, zwischen der Abschaltung von DVB-T und DVB-T2 nahtlos rüber zu wechseln.
Das mag so sein, das kann ich gar nicht beurteilen, aber eins ist richtig, dass es dort zu Schwierigkeiten kommen wird und man heute noch nicht weiß, welche Programme werden in Zukunft tatsächlich terrestrisch empfangen werden können. Wir hatten die Situation ja auch bei DVB-T, wo RTL irgendwann ausgestiegen ist. Wenn das ein Programm ist, was man sehr mag, dann war es damals eben schlecht. Wie das genau aussieht, weiß man nicht. Da muss man die Zeit noch abwarten. Ich würde ohnehin jetzt dazu raten, sich kein DVB-T2-Gerät zu kaufen, bis nicht klar ist, wie der Standard konkret aussieht mit HEVC und dass diese Geräte auch funktionieren. Da muss man einfach sich ein bisschen gedulden.
Aber die ARD hat versprochen, 2019 frühestens mit dem Regelbetrieb anzufangen, was nicht heißt, dass es vorher sogenannte Showcases gibt oder Höhepunkte wie Sportveranstaltungen, die dann mal ausgestrahlt werden. Aber rein praktisch wird es eine Versorgungslücke geben zwischen dem Abschalten von DVB-T und dem Einstieg in die DVB-T2-Welt.
Also eine Versorgungslücke soll es insoweit nicht geben, weil eine Simulcast-Phase, also ein gleichzeitiges Ausstrahlen von DVB-T und DVB-T2 vorgesehen ist. Das kann in einzelnen Gebieten zu Problemen führen, wenn das DVB-T2 19 nicht aufgebaut ist. Da ist im Moment das ganz große Problem, dass die ARD und die Media Broadcast, die es fürs ZDF, das Sendernetz zum Beispiel, aufbaut, gar nicht wissen, welche Kanäle sie benutzen können, weil die Bundesnetzagentur es bis heute noch nicht geschafft hat, mit dem Ausland zu koordinieren, welche Kanäle auf der einen und auf der anderen Seite der Grenze eingesetzt werden können. Und bevor das nicht geklärt ist, kann man noch keine Sender bestellen, kann man das Ganze noch gar nicht entwickeln. Das ist ein großes Manko und das ist auch einer der Gründe, warum die ARD sagt, naja, frühestens 2019, aber eher der Start und dann 2020, dass sie die Bundesnetzagentur deutlich positiver. Man wird sehen, was aus den Gesprächen zur Auslandskoordinierung herauskommt und bis wann die abgeschlossen sind.
Also im ungünstigsten Fall kann es sein, dass auf den heutigen DVB-T-Frequenzen und drahtlosen Mikrofonfrequenzen dann fleißig die Mobilfunkanbieter das Internet vertreiben und DVB-T, also terrestrisches Antennenfernsehen im neuen Standard, dann noch nicht empfangbar ist.
Das kann ich mir so nicht vorstellen, weil Voraussetzung ist, dass man zunächst in DVB-T2 sendet und das dann erst geräumt wird. Das ist im Übrigen auch die Position des Mobilfunks, der sagt, wir brauchen ein klares Abschaltdatum, wenn alles vorbei ist, damit wir dann aufbauen können. Also diese Angst hätte ich nicht.
Was ich immer noch nicht verstanden habe, ist, warum Frequenzen umziehen müssen. Können denn nicht die Mobilfunkanbieter die Frequenzen nehmen, die jetzt frei sind und da muss man nicht umziehen?
Diese Möglichkeit besteht und die wird auch in anderen Ländern geprüft. Selbst der Mobilfunk selbst ist der Auffassung, für seine neuen Standards, die dann nach dem Standard LTE kommen, brauchen viel höhere Frequenzen. Und das einzige Problem, und das ist der Kern der ganzen Angelegenheit, höhere Frequenzen brauchen ein sehr viel dichteres Sendernetz. Das heißt, die Investitionskosten sind deutlich höher. Um jetzt gleichzeitig aber eine flächendeckende Versorgung möglichst kostengünstig hinzubekommen, will man unbedingt die Rundfunkfrequenzen haben. Langfristig, ich glaube, da zeigen alle Entwicklungen darauf hin, wird der Mobilfunk, wenn er ein echter Wettbewerber werden will, zu einer kabelmäßigen Verbreitung ein dichtes Sendernetz im höheren Spektrum aufbauen. Das ist überall in den internationalen Gremien schon so vorbereitet und die Standardisierung dafür laufen.
Also alles gut?
Alles problematisch und man muss genau drauf schauen, dass jetzt nicht hier zu viele Schritte auf einmal gemacht wird, weil dann stolpert man und dann geht das ganze Thema schief. Sie müssen bitte daran denken, dass andere europäische Länder sagen, wir können dieses Thema so schnell gar nicht bewältigen. Wir warten erstmal mit DVB-T bis das Jahr 2025 ist. Dann wissen wir, ob es genügend Geräte gibt, wie sich das alles entwickelt. Ich glaube, das wäre die bessere Variante gewesen, aber nun will Deutschland schneller sein und da trägt die Bundesregierung und auch die Bundesnetzagentur eine sehr, sehr hohe Verantwortung, auch für die Fernsehzuschauer.
Meint Helmut Gebauer, er ist Rechtsanwalt und spezialisiert gerade auf solche Frequenzfragen. Ich bedanke mich.